Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, mein Name ist Sebastian Müllner und auch in dieser Woche ist einiges passiert in der HBL. Darauf wollen wir drauf gucken, uns mit den wichtigsten Themen momentan in der Liga beschäftigen, aber auch mal so einen Blick werfen auf die Champions League. Dort haben ja auch schon die ersten paar Spiele stattgefunden. Mein Name ist Sebastian Müllner und bei mir ist Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns mal anfangen mit der Bundesliga und dort mal ja den Blick werfen auf die Recken. Die Recken sind ja immer noch ungeschlagen, stehen momentan mit 6:0 Siegen dort. Das überragende, bester Startrekord, 6 Siege in Folge zu Anfang der Saison haben sie noch nie gehabt. Sehr, sehr stark sich präsentiert, auch gestern wieder am Donnerstag wieder gewonnen, auch wenn es da so ein bisschen Probleme zwischenzeitlich gab. Aber ja, die Recken sind momentan das Team, was sehr, sehr gut in Form ist.
Ja, definitiv. Natürlich, man muss dazu sagen, dass bisher das Auftaktprogramm auch ja durchaus zu ihren Gunsten war. Das muss man so sagen. Also es waren bisher noch nicht wirklich die großen Gradmesser dabei. Natürlich in Göppingen gewonnen mit 3 Toren. Vor der Saison hätte man gesagt, das muss man auch erstmal machen, aber generell wirklich gute Leistung, auch bisher auch viele Spiele über 30 Tore geworfen. Da ist natürlich neben Morten Olsen, der bisher überragend spielt auf der Mitte, gestern ein bisschen ja nicht ganz so gut gespielt hat wie die Spiele davor, aber trotzdem noch vollkommen okay war. Ja, muss man sagen, Timo Kastlinding auch, der Junge rechts außen, hat da wirklich eine sehr, sehr gute Runde bisher mit seinen 6 Spielen. Und ja, die beiden führen die Mannschaft wirklich großartig an. Olsen bisher mit 43 Toren in 6 Spielen, Kastlinding mit 40 Toren. Also ja, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von beiden bisher. Und das hat den Recken bisher sehr gut geholfen. Mal gucken, wie es dann jetzt in den nächsten Spielen so weiterläuft. Da kommen dann ja mit Flensburg am nächsten Donnerstag jetzt der erste richtig große Gradmesser.
Genau, der erste richtig schwere Brocken, der dann für sie wartet, und das muss man wirklich sagen, sie stehen momentan sehr, sehr gut da, haben zum ersten Mal seit, ich glaube, 3 Jahren 3 Auswärtsspiele in Folge gewonnen. Also auch da sieht man, dass es nicht so häufig passiert, dass man ja so eine Serie mal starten kann. Also von daher für die Hannoveraner sehr, sehr schön zu sehen, wobei wir sie ja gesagt haben, okay, es kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren, weil sie einen Umbruch gemacht haben. Aber was halt alle sagen, wenn man sich so die Interviews anhört und die Spieler reden hört, was sie momentan sehr, sehr genießen, ist einfach ja die Gemeinschaft, die Homogenität der Gruppe. Da man musste auch einen oder anderen Ausfall verkraften mit einem Malt Patral, den Ilja Brozovic, hier auch wichtige Teile der Mannschaft sind, und wie sie es hinkriegen, auch mit jungen Leuten, das muss man sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr gut.
Ja. Auf jeden Fall. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass sie jetzt endlich mal wieder ja konstante Torwartleistung haben. Domenico Ebner hält im Moment wirklich sehr, sehr stark. Gegen Stuttgart auch wieder mit 11 Paraden, 38%. Die Spiele davor auch immer über 10 Paraden gehabt. Also der ist auch ein wirklich großer Faktor, dass sie hier diese Spiele auch teilweise so deutlich gewinnen können. Und ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr wichtiger Faktor für jede Mannschaft natürlich. Ansonsten, ja, über Ivan Martinovic könnte man auf jeden Fall noch reden, bisher mit 22 Toren in 6 Spielen. Bei ihm, wie auch im letzten Jahr in Gummersbach, schon die Sache mit der Wurfquote, bisher knapp 63%. Das ist weiterhin ausbaufähig, also 13 Fehlwürfe, 22 Tore. Also da ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben, wie ich finde. Da hat er auch deutlich mehr Potenzial. Und ja, ich weiß nicht, was bei ihm da irgendwie ja nicht ganz funktioniert. Also, dass er so viele Fehlwürfe immer wieder da reinstreut.
Ja, nicht mit Sicherheit auch mal am guten Torhüter, aber natürlich, ich weiß, was du meinst, war ja auch der Kritikpunkt, den ich letztes auch an ihm hatte. Da waren es einfach zu viele Fehlwürfe, hat, glaube ich, in den Top 5 mit den meisten Fehlwürfen am Ende der Saison. Es ist ein Zeichen, dass er zumindest gutes Selbstvertrauen besitzt, sich immer wieder Würfe nimmt, aber das auch vielleicht einfach mal übertreibt, und auch da die Quote ist mit Sicherheit noch ein bisschen ausbaufähig, auch wenn es natürlich ein Rückkommensspieler nicht so die ganz hohen Quoten sein können, wie es jetzt zum Beispiel Außenspieler sind. Wenn man mal guckt, Fabian Böhm 8 von 9, Rückkommen links mit einer knapp 89% Quote. Das ist schon eine sehr, sehr gute. Da kann er sich vielleicht ein bisschen so ein Beispiel nehmen und dann ja vielleicht noch ein bisschen was mehr von lernen von den Hannoveranern. Du hast angesprochen, Torhüter, wirklich ein wichtiger Faktor, wenn man mal guckt, Torhüter-Statistik sich anschaut. Dominik Ebner führt momentan mit 56% mit 56 Paraden das Ganze an in 6 Spielen, das, wenn man das mal rechnet, das sind so 8 pro Spiel, das ist schon eine sehr, sehr gute Quote, 33% gehaltene Bälle. Also spricht dafür, dass es wirklich, ja, sehr, sehr gut funktioniert momentan bei Hannover. Sie stehen, wie gesagt, oben da. Und jetzt, Tim, du hast angesprochen, mit Flensburg wartet der erste große Gegner. Denkst du, dass sie, ja, das halten können, beziehungsweise jetzt mit diesen 4 schweren Spielen, werden sie großartig einbrechen oder können sie vielleicht sogar überraschen?
Ja, ich denke schon, sie können überraschen. Also ein paar Punkte sind jetzt natürlich durchaus drin, finde ich. Also vor allem zu Hause spielen sie bisher auch wirklich sehr, sehr sicher. Und von daher, ich denke, Flensburg wird auf jeden Fall Probleme haben. Bei denen läuft ja im Moment auch nicht alles perfekt, wie man auch in der Champions League dann schon gesehen hat. Von daher, natürlich ist es jetzt eine ordentliche Aufgabe und ein ordentliches Programm mit Spielen gegen Flensburg, in Melsungen, gegen Magdeburg und gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Aber man muss dazu sagen, es sind nun mal auch 3 Heimspiele. Und wenn du gegen diese Top-Mannschaften wirklich eine Chance hast, dann ist die Chance zu Hause auf jeden Fall größer als auswärts. Von daher. Und Melsungen, ja, wie gesagt, die sind ja auch mal besser, mal schlechter. Also das ist, kannst du auch eigentlich kaum vorhersagen, was da in dem Spiel passiert. Also ein paar Pünktchen sind da auf jeden Fall drin. Also, dass sie jetzt komplett einbrechen und jetzt nach den 4 Spielen dann mit 12-8 Punkten dastehen, kann passieren, aber das glaube ich eigentlich nicht.
Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Und ja, müssen wir mal gucken und wie sie abwarten, wie sie in den nächsten Wochen präsentieren können, ob sie auf dieser Welle ja weiterhin schweben können oder ob es dann für sie entsprechend ein bisschen schwieriger wird. Gucken wir mal dann. Ja, wirklich im Detail da dann drauf, wenn sie gegen die großen Mannschaften gespielt haben. Ja, werfen wir jetzt einen Blick zu einer anderen Mannschaft, die schon gegen Hannover verloren hat. Du hast es schon gerade angesprochen, frisch auf Göppingen, momentan mit schwierigen Auftakt. 1 Sieg in 5 Spielen, jetzt auch, ja, jetzt am Donnerstag das erste Mal gewonnen gegen Minden mit 26-23. War guter Sieg, zumindest mal der Sieg daheim auch wieder. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich bei den Göppingern, dass sie zu Hause gewinnen. Aber man muss insgesamt sagen, da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, das kann man so sagen. Der Start in die Saison mit 0-8 Punkten war echt, ja, auch etwas überraschend, dass es so in die Hose gegangen ist. Aber man muss halt dazu sagen, bis auf das Spiel in Kiel, wo man mit 7 Toren verloren hat, hat man bisher wirklich immer knapp verloren. Mit 3 Toren gegen Hannover, mit 3 Toren gegen Berlin, mit 1 Tor in Leipzig. Von daher finde ich, es hätte halt schon auch anders laufen können. Da wären schon noch 1-2 Punkte mehr drin gewesen, auf jeden Fall. Ja, also ich denke, es tut ihnen auf jeden Fall gut, dass sie jetzt dieses Spiel gegen Minden knapp gewonnen haben. Dass sie auch sich, ja, nicht irre machen lassen haben in den Schlussminuten, wo Minden dann nochmal wirklich dran gekommen ist und auch den Ausgleich erzielt hat. Von daher, ich glaube, das wird ihnen jetzt für die nächsten Spiele gut tun, aber ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da und du hast es angesprochen, Heimsiege waren in der letzten Saison wirklich auch Mangelware. Das hatten wir auch in der Saisonvorschau schon angesprochen, dass sich das definitiv verbessern muss und ja, da sollte ja jetzt schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung getan.
Ja, es ist zumindest ein Schritt, sagen wir es mal so. Ich hatte nämlich das Gefühl, wenn Göpping das Spiel gestern verloren hatte, was möglich war, weil Minden gut mitgehalten hat. Natürlich gerade in Marian Michalczyk 10 Tore bei 13 Versuchen, überragender Mann gewesen bei Minden, die ohne Torhüter eigentlich gespielt haben und verwunderlich trotzdem, dass sie so lange gut dranbleiben konnten. Lag auch so ein bisschen daran, dass Göpping einfach noch nicht, ja, konstante 60 Minuten ihr Spiel spielen kann. Ja, kommen wir zurück zu dem, wo ich hin wollte. Niederlage, denke ich, dann wäre es für Hartenmeierhofer, ich glaube, sehr, sehr eng geworden, Tim. Da hätte man mit Sicherheit zumindest mal über seinen Namen diskutieren können, weil klar, es ist ein Umbruch im Kader mit Sicherheit vorhanden, aber trotzdem, die Auftritte haben bisher nicht überzeugen können. Auch gerade die Rückraumschützen werden zu selten angelangt. Gestern wieder 12 Tore aus dem Rückraum fernkassiert, also vor 9 Metern. Da muss was passieren, da muss die Abwehr komplett anders auftreten.
Ja, und ich denke, das nächste Spiel gegen Stuttgart ist auf jeden Fall ein Must-Win-Spiel für sie. Also wenn sie das jetzt nicht gewinnen sollten, wenn sie da ein Unentschieden nur holen oder gar verlieren sollten, auch zu Hause, ich glaube, dann könnte es schon auch nochmal zur Trainerdiskussion kommen, weil danach hat man dann das Auswärtsspiel in Mannheim im Achtelfinale des DHB-Pokals und danach muss man dann in Magdeburg in der Liga ran. Also so wie sie im Moment spielen, glaube ich nicht, dass sie da nur einen Hauch einer Chance haben. Von daher, wenn du jetzt trotz dieses Sieges sehe ich Hartmut Weierhofer da noch nicht ganz sicher wieder im Trainerstuhl.
Nee, das wird man mit Sicherheit genau beobachten. Und was auch gerade an Arbeit muss rückkommen, links muss dringend die Quote verbessern. Wenn wir uns mal angucken, Sebastian Heimann, 16 Tore, 18 Fehlwürfe, Quote von unter 50%. Auch Ivan Sliskevic, 12 Tore, 16 Fehlwürfe, auch keine wirklich gute Quote. Also da muss auch noch viel, viel mehr passieren aus dem Rückraum. Rückraum rechts ist bisher eigentlich noch fast gar kein Faktor gewesen. Insgesamt in 5 Spielen nur 14 Tore, das ist sehr, sehr wenig, muss man ganz ehrlich zugeben. Auch da sind die Quoten gerade so 50% bei Nikolai Deilinger, Simonas Lenovic nur 6 Tore bei 8 Fehlwürfen. Auch da muss mehr passieren, das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Also von daher hat Hartmut einiges an Arbeit zu tun, damit er seine Mannschaft wieder ja auf den Weg bringen kann, dass man da wieder bessere Leistungen zeigen kann. Jetzt hat man zwar den Sieg genommen, vielleicht kann das mal so ein bisschen so einen Selbstvertrauensschub geben, aber insgesamt muss noch einiges getan werden, damit man da wieder hinkommt, wo man letztes Jahr stand, und das war nah dran am EHF-Pokal. Da sehe ich sie momentan ziemlich weit weg von, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, kommen wir dann zum weiteren Team, auch in Baden-Württemberg, den HBW Baling-Weilstätten, den Aufsteiger. Wir haben ihn ja schon besprochen, wird nicht einfach für ihn. Und die haben jetzt ihre unglaubliche Serie beenden müssen von 29 Heimspielen ohne Niederlage, also sogar Siege in Folge. Ja, jetzt gab es mal wieder eine knappe Niederlagezahl mit 33 zu 34, Tim, aber sie haben auch da wieder besiegt, dass sie zu Hause wirklich sehr, sehr schwer zu besiegen sind. Die Halle kocht wie verrückt. Ich glaube, das wird noch für einige Mannschaften in der Bundesliga dort sehr, sehr schwer zu bestehen.
Ja, das haben wir ja auch schon öfter angesprochen, dass für jeden Gegner sehr, sehr schwer ist, in Baling zu spielen und auch Punkte mitzunehmen. Ja, von daher auf jeden Fall stark von der HSG Wetzlar. Ja, ist natürlich bitter, dass man das am Ende mit einem Tor verliert, vor allem, wenn man kurz vor Schluss auch dann noch in Führung gehen konnte und es auch lange unentschieden stand. Von daher, auch da war ein Sieg drin für Barling. Sie sind absolut konkurrenzfähig. Also ich glaube, ja, wie wir auch schon vor der Saison prophezeit haben, sollten sie auf jeden Fall eine wirklich sehr, sehr realistische Chance auf den Klassenerhalt haben. Man muss auf jeden Fall Vladan Lipovina ansprechen, mit 9 von 12, wirklich sehr, sehr gut. Hat sich gut eingefunden in Barling und wird der Mannschaft auf jeden Fall einen ordentlichen Boost geben. Auch Marcel Niemeyer macht bisher im Kreis eine richtig gute oder bringt eine richtig gute Leistung, auch gestern wieder mit 7 Toren bei 9 Versuchen. Von daher, da läuft schon einiges in die richtige Richtung bei Barling und ja, mal gucken, wie sie jetzt in den nächsten Spielen auftreten. Das nächste Spiel ist für sie gegen Erlangen, wieder zu Hause. Ich denke auch, das könnte wieder eine sehr enge Geschichte werden.
Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall auch. Wie gesagt, die Baldinger machen wirklich gute Arbeit und haben jetzt auch mit ihrem Trainer verlängert. Das wurde vor dem Spiel bekannt. Jens Bürkle hat verlängert um weitere 2 Jahre. Ich denke, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Absolut richtige Entscheidung, was er dort in Baling geschafft hat. Wirklich sehr, sehr stark. Sitzt auf junge Talente, und absolut, ja, der Mann, an dem sich dann auch aufgehangen wird, warum man im Endeffekt den Aufstieg geschafft hat.
Ja, definitiv. Von daher, klar. Absolut die richtige Entscheidung. Hat bisher eine wirklich gute Leistung da gebracht und auch gezeigt, dass es dann ohne einen Martin Strobel, was man ja auch nicht vergessen darf, dass er der Mittelmann und eigentlich der Anführer der Mannschaft weiterhin fehlt. Also wenn der zurückkommt und nur annähernd so gut spielt wie in der Hinrunde der letzten Saison und auch bei der WM, ich glaube, das könnte der Mannschaft auch nochmal wirklich sehr, sehr viel helfen. Und von daher, da ist auf jeden Fall auch durchaus noch Potenzial in der Mannschaft.
Ja, und ich denke, weil das jetzt so sieht aus den ersten Wochen, ich glaube, Tim, der Abstiegskampf könnte sehr, sehr spannend werden und vielleicht könnte sogar noch ein Team erwischen, womit jemand mit noch gar nicht rechnet, die am Ende absteigen müssen. Ist so ein Gefühl.
Ja, also ich weiß nicht, also im Moment bin ich sehr gespannt. Also Nordhorn mit 0 zu 10 Punkten ist natürlich ja nicht optimal. Aber bisher waren halt auch einige Spiele gegen die Top-Mannschaften aus der letzten Saison dabei gewesen. Von daher muss man da jetzt nochmal abwarten, wie es dann in wirklich direkten Duellen aussah. In Baling haben sie ja knapp verloren. Von daher, ja, mal schauen, wie sie dann zum Beispiel auch auftreten, wenn sie gegen die Eulen spielen, Mitte November. Von daher, ja, aber ich glaube, Nordhorn ist so ein bisschen hinten dran, aber was den zweiten Abstiegsplatz angeht, glaube ich schon, dass es da einige Teams gibt, die da vielleicht auch im Moment gar nicht so dran denken.
Ja, das ist auch so ein Gefühl, was ich momentan habe. Momentan steht auf Platz 17 die Stuttgarter, die auch noch ein bisschen gucken müssen. Da ist jetzt schon mal immerhin Robert Margotic zurückgekommen. Jetzt hat man zumindest einen Rückraum rechten mehr, aber auch da das Spiel gestern Ja, da ist noch viel Luft nach oben, Abstimmungsgeschichten einfach. Da muss man einfach ein bisschen dran arbeiten, Matthias, und Schritt getan. Ich denke, da war auch klar, dass man so ein bisschen Zeit einfach brauchen wird. Das merkt man der Mannschaft einfach an, dass sie ja dann einfach noch ein bisschen Spielzeit zusammen brauchen und dann mal gucken, wie sie sich präsentieren. Das nächste Spiel, der nächste Woche Sonntag in Göppingen, da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie sie sich dort präsentieren können. Ja, Tim, das war es jetzt soweit zu unserem ersten Teil. Wir machen jetzt kurze Pause, liebe Zuhörer, und sind gleich wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass.
Ja, das stimmt.
Alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister?
Wer kann die All Blacks gefährden?
Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Barmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, heute ist es nur eine relativ kurze Ausgabe, denn so viele großartige Themen gibt es gar nicht, die uns diese Woche ja aufgeschlagen sind. Tim, wollen wir noch so ein bisschen uns mit beschäftigen mit der Champions League? Sie haben ja gesagt, letzte Woche haben wir darauf vorausgeschaut und die haben jetzt angefangen in der ersten Woche und werfen mal einen Blick so ein bisschen auf die Flensburg, die jetzt schon zwei Spiele hinter sich haben. Zweimal gewonnen, aber zweimal viel zu spannend gewesen.
Ja, das kann man so sagen. Das erste Spiel in Celje in Slowenien mit 25-24 gewonnen und das zweite Spiel dann zu Hause am Mittwoch gegen Elverum mit 26-19 gewonnen, wo dann definitiv das ja Ergebnis am Ende ja den Kräfteverhältnissen entspricht, aber nicht dem Spielverlauf unbedingt. Also Elverum hatte vor allem in der zweiten Halbzeit immer wieder die Chance auf ein, zwei Tore ranzukommen und auch teilweise auszugleichen. In beiden Spielen hatte man wirklich dann gute Torhüterleistungen, gegen Elverum vor allem dann der norwegische Landsmann Torbjørn Bergerud, der wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat und gegen Celje vor allem in der Schlussphase Benjamin Buric, der dort auftrumpfen konnte. Ja, du hast es gesagt, definitiv zu spannend gemacht. Also klar, es ist unangenehm in Celje zu spielen und das weiß man, aber eigentlich sollte Flensburg da deutlicher gewinnen als nur mit einem Tor. Nun gut, ich denke, Mike Machulla wird am Ende sagen, wir haben aus dieser ersten englischen Woche in der Champions League 4 Punkte geholt. Das ist das Einzige, was zählt, aber ich glaube, spielerisch ist da auf jeden Fall deutlich Luft nach oben.
Das denke ich auch auf jeden Fall auch und man merkt einfach so ein bisschen, ja, dass es wieder genauso weitergeht, so ein bisschen wie letzte Saison. Da hatten sie ja genau dasselbe Problem. Da war es auch so, gegen kleine Teams haben sie sich schwer getan, haben dann sogar teilweise verloren. Jetzt kann man immer mal als Positive sagen, okay, hey, wir haben jetzt zweimal gewonnen gegen die kleineren Mannschaften, aber ich denke, da muss einfach noch ja ein Entwicklungsschritt her. Ich habe es ja schon letztes Mal gesagt, ich bin da noch ein bisschen kritisch, weil die Flensburg noch nicht so hundertprozentig fit wirken dieses Jahr. Da fehlt auch so ein bisschen so ein Lauge Schmidt vielleicht auch einfach als ordnende Hand, aber da ist jetzt auf jeden Fall eins gefragt, da muss ja was passieren auf jeden Fall in dem Team, da muss mal so ein Druck durchgehen, denn ich kann es mittlerweile auch nicht mehr erklären, was es einfach ist. Es ist, glaube ich, einfach nur ein Kopfding, Tim.
Ja, vor allem, weil es halt jetzt auch schon ein paar Jährchen so ist bei den Flensburgern, dass man in der Champions League meiner Meinung nach einfach ja viele Spiele zu spannend macht, wo man dann halt auch, du hast es gesagt, teilweise sogar Punkte liegen gelassen hat. Ja, da kommt dann natürlich immer die Ausrede, dass der Fokus ganz klar auf der Bundesliga ist, weil es da nicht so, weil es da deutlich mehr schmerzt, wenn man Punkte lässt. Aber eigentlich weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so eine logische Aussage ist. Ich denke, man sollte schon auch in der Champions League so gut wie möglich da abschneiden wollen, vor allem in der Gruppenphase, um dann den vermeintlich schwereren Gegnern im Achtelfinale und auch im Viertelfinale dann mit Blick auf die Qualifikation fürs Final Four aus dem Weg zu gehen.
Genau darum soll es im Endeffekt gehen, dass man einfach, ja, dann einfach ein leichteres Los bekommt, um dann wieder ins Final Four zu kommen. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie sie es weiter hinkriegen. Die Flensburger, die ja dann auch an dem Tag zum ersten Mal mit einem vierköpfigen Wichert-Team aufgetreten sind, zwei Jungs, zwei Mädels, war ja auch ich glaube, in den letzten Jahren viel darüber diskutiert worden, weil es immer nur Frauen gewesen sind in Flensburg und jetzt waren es vier. Ja, gut. ich habe jetzt zwei Jungs, zwei Mädels sind, das ist mir da wieder viel zu viel Traram drumherum, sollte sich einfach aufs Sport konzentrieren, das ist, glaube ich, das viel Wichtigere. Aber was ich auch sagen muss, Tim, das hat mich so ein bisschen überrascht, als ich die Bilder gesehen habe, es war erstaunlich wenig los in Flensburg am Mittwoch. Also bei dem Spiel 11 Uhr mit Sicherheit ist der Klassiker, aber so leer habe ich Flensburg, glaube ich, noch nie gesehen in der Halle.
Ja, das stimmt, habe ich mir auch gedacht, als ich das Spiel gesehen habe. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ja, okay, Mittwoch 19 Uhr ist jetzt nicht
klar,
die beste
ist nicht
Zeit.
Sexy klar, Zeit, aber
man muss jetzt auch sagen, die Halle in Flensburg ist ja jetzt auch von der Zuschauerkapazität her jetzt nicht die größte. Also von daher, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer da genau da waren, aber also wenn man das zum Beispiel auch mit den Bundesliga-Partien vergleicht, war das schon ziemlich mau.
Ja, das fand ich nämlich auch, dass es ein bisschen mau war und ja, da müssen wir jetzt mal abwarten. Ich denke, es wird sicher wieder voller sein, das denke ich schon. Ich glaube das nicht, dass es jetzt, was auch in der Zukunft sein wird, dass dort wenige Menschen in die Flens Arena kommen, aber es war mir einfach so aufgefallen, als ich das gesehen habe. Und da muss man es auf jeden Fall drüber ansprechen. Ja, mal gucken, wie es dort weitergehen wird, wie sich die Flensburg auch weiter in der Champions League präsentieren werden, haben wir dieses Wochenende ja frei, weil sie entsprechend in der Bundesliga anstreten, dass auch wir jetzt das Thema mit uns jetzt beschäftigen wollen, denn es gibt ja ein Topspiel am Sonntag, dem Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen, und da ist natürlich schon die spannende Frage, wer gewinnt? Ich sehe momentan Magdeburg vorne, weil sie einfach zu Hause sehr, sehr schwer zu schlagen sind, unter anderem ja auch schon Kiel die Saison geschlagen und die Löwen für mich noch nicht, ja, das Top-Level haben.
Ja, dem würde ich so auf jeden Fall zustimmen. Also ich denke, Magdeburg ist schon auch ja vor dem Hintergrund, dass sie eben zu Hause spielen, der leichte Favorit. Bei den Löwen merkt man schon, dass da noch nicht alles perfekt läuft. Natürlich hat man bisher das Topspiel in Flensburg gehabt, mit 3 Toren nur verloren. Da hätte ich eigentlich auch mitgerechnet, dass sie das doch durchaus auch deutlicher verlieren könnten. Von daher haben sie mich doch positiv überrascht. Auch dann gegen den BHC, der ja im letzten Jahr auch zur erweiterten Spitzengruppe da oben gehört hat, souverän mit 6 Toren zu Hause gewonnen. Von daher, ja, jetzt hat man 2 deutliche Siege in Nordhorn-Lingen und gegen Balingen hinter sich. Vielleicht kann man da auch ein bisschen, ja, Rückenwind mitnehmen in die nächsten beiden schwierigen Auswärtspartien in Magdeburg und in Melsungen. Von daher, ja, aber ich denke, Magdeburg sollte durchaus den Anspruch haben, dass Spiel zu gewinnen, vor allem nach der Niederlage in Melsung.
Ja, das denke ich auch. Da muss ein bisschen wieder was passieren. Gegen Melsung hat es nicht so gut funktioniert. Auch gerade so die Abwehr war da so ein Thema. Torhüter waren nicht ganz so stark da. Und dann hat man auch so ein bisschen gemerkt, dass man, wenn dann Janik Rehn nicht in Topform ist, was auch mal immer passieren kann, dass dann ja der junge Tulin noch ein bisschen braucht, um dann ja in dieses Schusterapfel reinzukommen, die ja der Auk Wenschett durch hinterlassen hat, finde ich bisher sehr, sehr positiv, wie er sich verkauft. Bei den Gegnern hätte ich gar nicht so mitgerechnet, dass er so stark sich dort präsentieren kann, aber spricht dafür, dass er doch scheinbar jetzt ja einiges an Qualität dort hat und doch wieder mal zeigen kann. Kommen wir jetzt noch zu einigen News-Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Werfen wir erstmal den Blick in die USA. Dort ist nämlich ein sehr, sehr erfahrener Mann zu den USA gewechselt, und zwar Stefan Olsson ist dort Leistungssportdirektor geworden.
Ja, richtig. Also ja, man merkt, die USA hat definitiv das Interesse jetzt mit Hinblick auch auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, ja, den Handball voranzubringen. Das hat man jetzt in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen, dass sie auch nach Spielern im Ausland gesucht haben, die vielleicht US-Vorfahren haben und auch den US-amerikanischen Pass haben. Von daher, ja, da geht es auf jeden Fall auch in die richtige Richtung, und ich denke, also wenn der Handball in den USA einen höheren Stellenwert hat, könnte das oder sollte das eigentlich dem Handball generell weltweit eher gut tun als andersherum. Von daher, ja, interessant auf jeden Fall die Personalie und definitiv eine gute Sache.
Ja, bin auch sehr, sehr gut und würde mich sehr freuen, wenn dann auch Handball noch mehr in den USA ein Thema werden würde. Das wird dem allgemeinen Wachstum des Sports auch auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Wir wissen ja, wenn die USA mit dabei ist, wenn die großen Märkte in der Welt mit dabei ist, dann ist es immer einfacher für die Sportler, sich zu präsentieren, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall ein super Schritt nach vorne, wenn dort die USA dort mehr machen könnte und dann auch vielleicht mit Blick dann auf Olympische Spiele 2028, die ja in Los Angeles stattfinden, dort vielleicht ein konkurrenzfähiges Team zusammenstellen können, eine Liga zusammenstellen können, die dann wirklich kaum, ja, kompetitiv ist, muss man ja sagen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön zu beobachten. Kommen wir vom amerikanischen Verband zum deutschen Verband, denn dort wurde heute auch bekannt am Freitag, ja, dass die Maren Baumbach die zukünftige Teammanagerin wird bei den Frauen.
Genau. Und zwar wird sie Laura Steinbach ersetzen, die aus familiären Gründen durch die Geburt des zweiten Kindes Ende 2019 die Tätigkeit jetzt erstmal beenden wird. Und ja, auf jeden Fall wieder eine Ex-Nationalspielerin, die auch bei der Frauen-WM 2007 die Bronzemedaille mit den DHB-Frauen geholt hat. Auf jeden Fall eine sehr erfahrene Frau. Von daher, ja, ich denke, hat man auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen. Ist man natürlich in Form von Axel Kromer, Vorstandssport des DHB, ist auch auf jeden Fall ja, sehr erfreut über die Verpflichtung und ja, mal schauen, wie sich das auch jetzt in den nächsten Monaten auf die Mannschaft auswirken wird.
Ja, ihren ersten Einsatz hat sie direkt nächste Woche, wenn die Europameisterschaft-Qualifikation ansteht, gegen Weißrussland in Coburg und dann wenige Tage später im Kosovo wird gespielt. Also da ist doch sehr, sehr schön zu sehen, dass sie dort direkt mit dabei sein wird und mal gucken, ja, wie sie dann auch ihre Erfahrung, die sie gesammelt hat, unter anderem ja deutsche Meisterin gewesen mit Trier 2003 und den Europapokal, der Pokalsieger 2009 gewonnen in Kopenhagen, also mit Kopenhagen gewonnen, so ist richtig. Und also das ist schon sehr, sehr gut zu sehen. Mit sie hat auch eine sehr, sehr erfahrene Spielerin, die den jungen deutschen Team mit Sicherheit auch in der einen oder anderen Situation mal so ein bisschen Tipps geben kann, wie sie es damals gelöst hat. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten. Ja, dann machen wir das Ganze abschließend, Tim, noch mit einer Transfernachricht, denn der HC Erlangen hat schon Personal bekannt gegeben für die kommende Saison. Und zwar hat man sich einen neuen Linksaußen gesichert.
Genau, und zwar kommt vom HSC Coburg Max Jäger, der ist 22 Jahre alt und hat für 2 Jahre unterschrieben. Ja, wird jetzt erstmal Martin Murawski ersetzen, der nach der Saison seine Karriere beenden wird, etwas überraschend, und dann ins Management von Eintracht Hildesheim, dem Drittligisten, ja, wechseln wird. Und Erlangen macht damit weiter und geht damit den Weg von jungen deutschen Spielern weiter. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. 22 Jahre alt, auf jeden Fall großes Potenzial vorhanden. Mal schauen, wie er sich jetzt in der Saison jetzt auch weiterhin schlägt in Coburg in der zweiten Liga, die ja auch seit Jahren in der Top-Gefilde dabei sind, und wie er sich dann in Erlangen schlägt.
Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Mal gucken, wie er sich dort präsentieren wird, wie auch ja, die Erlanger sich zeigen werden. Die haben auch noch ein bisschen Arbeit zu tun, aber auch da ist ja entsprechend großer Umbruch gewesen. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es dort ausgehen wird. Das war es denn jetzt soweit von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension lassen. Am liebsten natürlich eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, aber auch so gerne konstruktives Feedback geben. Was machen wir gut? Woran können wir noch arbeiten? Mal auch Kommentare da lassen. Facebook und Twitter findet ihr uns jeweils, Tim und mich. Auf Twitter findet ihr uns auf seppmaß56 ist meiner, und bei Tim ist es TIAL256. Nee, 257, ne?
237.
237, ich krieg's auch nicht in den Kopf. Egal. Auf jeden Fall, dort findet ihr den lieben Tim, den auch sein Blog dort auf jeden Fall auch findet werden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.